Es ist ein misslungener Start des VfV Borussia 06 Hildesheim in die neue Saison. In 3 Pflichtspielen gelang der am höchsten spielenden Fußballmannschaft der Region Hildesheim nicht ein einziges Tor in der regulären Spielzeit. Es gab 3 Niederlagen. Dazu hat auch noch der Chefcoach bereits hingeschmissen. Alles halb so wild oder Ausdruck einer handfesten Krise? Wer könnte als Trainer das Ruder rumreißen, damit es keine Horrorsaison wird? Der stellvertretende Sportressortleiter der HAZ, Maximilian Wilke, ist jetzt bei mir im Studio, um die Lage einzuschätzen. Mein Name ist Jan Fuhrhoop und das ist HAZ gehört, Thema der Woche. HAZ gehört. Hi Maxi, schön, dass du hier bist.
Schön, dass ich da sein darf.
Klar. Maxi, fangen wir vielleicht mal chronologisch an beim Pokalspiel des VfV gegen Schwarz-Weiß Reden. Nach 90 Minuten steht es 0-0, dann scheidet der VfV mit 4-5 im Elfmeterschießen aus. War das aus deiner Sicht schon so ein erstes Warnsignal, dass da was Schlimmes, was Schlechtes kommen könnte in der Saison? Oder ist das eher so eine, ja gut, Pokal, unglückliche Niederlage, alles noch neu, kann passieren?
Also ich glaube, dass das jetzt nicht ein Warnsignal sein muss oder ist, weil am Ende ist es ein Elfmeterschießen und wir haben es bei der WM gesehen, bei der deutschen Nationalmannschaft, da kann dann halt auch mal eine Mannschaft, die eigentlich klar favorisiert ist, gegen einen vermeintlichen Underdog verlieren. Sicherlich hat man im VfV-Lager mit mehr im Pokal gerechnet, aber ein Warnsignal würde ich das noch nicht nennen.
Also zumindest nicht so, dass man ahnen konnte, die Saison wird gar nichts.
Auf gar keinen Fall.
Okay. Was hat denn aus deiner Sicht in diesem Spiel, Pokalspiel gegen Reden, für den VfV eigentlich schon mal ganz gut funktioniert? Bis auf, dass sie kein Tor geschossen haben in der regulären Spielzeit.
Ja, sie haben ja auch keins kassiert schon mal. Das ist schon mal gut. Also Die Defensive stand und das war ja letztes Jahr so ein Thema. Wir erinnern uns dann da so 2-3 Spiele, da gab es dann hinten raus, als so ein bisschen die Luft raus war, deutliche Niederlagen und da hat Rida Kita, der Trainer, dann damals auch ein bisschen das moniert das Defensivverhalten und daran haben sie in der Vorbereitung sehr gearbeitet, haben mit Sean Redemann und Niklas Rauch auch 2 wichtige Verteidiger wieder zurückbekommen nach langen Verletzungen und dementsprechend kein Gegentor zu kassieren. Das war schon mal gut. Also die defensive Abstimmung hat gefruchtet sozusagen.
Dann wenige Tage später kann man sagen, also abgehakt, bisschen aufarbeiten, abhaken, jetzt geht die Saison richtig los. Wenige Tage später folgt dann das erste Ligaspiel und da gibt es dann eine 0-5-Klatsche. Gegen SC Spelle Fenaus. Wie konnte aus diesem Spiel, in dem der VfV laut Trainer Rida Kita ja zunächst eigentlich ganz gut drin war, wie kann das dann so den Bach runtergehen?
Das wird wahrscheinlich so eine der Fragen sein, die es dann so mal, wenn man ein bisschen langfristiger plant oder eine Lösung finden will, zu beantworten gilt. Wenn man die ersten 2-3 Chancen hat, dann auch noch einen Elfmeter verschießt, und dann aber hinten raus so auseinanderzubrechen. Und das ist, wie gesagt, ja nicht das erste Mal. Das ist letzte Saison auch schon 2-3 Mal passiert, dass man jetzt nicht nur 0-1, 0-2 verloren hat oder 1-2, sondern dass man wirklich deutlich verloren hat. Und da gilt es, glaube ich, in Zukunft jetzt mal Antworten drauf zu finden. Und das ist, glaube ich, nicht nur Aufgabe des Trainers und vor allem auch nicht dann, wenn es einen Nachfolger gibt des Trainers. Ich glaube, da muss die Vereinsführung auch mal ein bisschen nachforschen.
Du hast den Elfmeter angesprochen, den hat Luis Malina verschossen. War das für dich nur so ein Punkt von dem, die insgesamt schlecht gelaufen sind? Oder war dieser verschossene Elfmeter nochmal so Genickbruch?
Es sollte sicherlich kein Genickbruch sein. Wenn man aber wieder so ein bisschen die Vergangenheit betrachtet, dann ist das halt auch nicht der erste. Ich erinnere mich ganz besonders, letztes Jahr Spitzenspiel in Delmenhorst. VV war nach 3 oder 4 Spielen, die sie in Folge gewonnen hatten, richtig drauf und dran, nochmal in den Aufstiegskampf einzugreifen. Und dann kriegen sie in Delmenhorst 2 Elfmeter, beide verschossen. Einmal Malina, einmal Mali Biso. Das macht, glaube ich, schon einfach was mit einer Mannschaft. Wenn man irgendwie weiß, man hat jetzt in Folge oder zumindest im letzten Vierteljahr 3, 4 Elfmeter nicht verwandelt, dann kommt auch noch ein Elfmeter von Mohamed Bagdadi im Elfmeterschießen gegen Reden ja dazu. Also das kann einfach was mit einer Mannschaft machen. Das braucht man nicht wegreden.
Ich fand besonders bemerkenswert dabei ja die Aussage von Rida Kita, also vom Coach hinterher, dass Malina eigentlich auch gar nicht als Elfmeterschütze vorgesehen war. Was sagt das über die Abläufe in der Mannschaft, vielleicht auch das Selbstbewusstsein aus? Ich fühle mich so ein bisschen erinnert an die Szenen WM, Elfmeterschießen Deutschland-Paraguay und Joshua Kimmich läuft an der Mittellinie rum und versucht einen verzweifelt Schützen zu finden und man hat den Eindruck, die Leute wollen gar nicht so richtig, weil sie die Buchse voll haben oder, also kannst du das einschätzen? Ist das fehlendes Selbstbewusstsein im VfV insgesamt sozusagen so, komm her, ich mach das Ding rein?
Ich glaube, das muss man jetzt ein bisschen differenziert betrachten. zum einen gibt es die Situation im Elfmeterschießen. Bei Deutschland waren es ja dann nach dem fünften Schützen, wurden weitere Schützen gesucht. Die ersten fünf sind meistens einfach zu finden, sage ich mal. Wenn jetzt im Spiel ein Spieler einen Elfmeter sich nimmt, auch wenn der vielleicht nicht eingeplant ist, dann wird das ja nur Thema, wenn der Elfmeter nicht drin ist. Ist der Elfmeter drin, hätte im Nachhinein keiner irgendwas gesagt, dann hätte vielleicht Rida Kita einfach mal drüber gesprochen, zu sagen, ja, da kann vielleicht was nicht passen. Jetzt wird das Thema natürlich größer, weil Elfmeter geht nicht rein, der sollte eigentlich gar nicht schießen. Damals nach dem Spiel, das hat Rida Kita mir dann auch verraten, wollte er noch nicht so genau irgendwie was interpretieren oder so. Er wollte eigentlich selber mit den Leuten erst drüber sprechen. Ja, kam dann nicht mehr dazu, weil er dann ja schon die Entscheidung gefällt hatte, zurückzutreten. Das sagt trotzdem natürlich irgendwas aus, wenn ein Spieler sich vielleicht nicht bereit fühlt, nicht sicher fühlt. Jetzt weiß man vielleicht nicht, ich nehme es vielleicht schon ein bisschen vorweg, Samstag gegen Nordhorn gab es auch einen Elfmeter, den hat Mohamed Bagdadi geschossen und verschossen. Der hat auch gegen Reden verschossen.
Im Pokalspiel.
Gut möglich, ja, dass der halt hätte schießen sollen, dass der vielleicht gesagt hat, ich fühle mich jetzt nicht ganz sicher, Luis, schieß du mal lieber. Also wir waren jetzt nicht vor Ort in Spelle, deswegen ist da jetzt, da muss man schon viel reininterpretieren.
Ja, okay.
Aber ja, es ist so eine Sache. Das gab es schon öfter mal und natürlich, wenn dann so ein Elfmeter nicht reingeht, dann stehen immer Diskussionen ins Haus.
Du hast es eben jetzt schon angerissen. Rida Kita ist zurückgetreten. Wenige Stunden nach der Niederlage in Spelle hat er gesagt, so nee, ich mache nicht mehr. Kam das für dich sehr außer Kalten? Also völlig überraschend?
Ja, es ist der erste Ligaspieltag. Es waren zwei Pflichtspiele. Mhm. Natürlich so ein Pokal aus, gerade im Niedersachsen-Pokal, wo man ja dann doch immer so ein bisschen Richtung DFB-Pokal schielt, das tut dann schon weh. Und 0-5 in Spelle zum Auftakt klingt schon deutlich, aber am Ende ist es ein Ligaspiel. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, ich habe mal geguckt, wie viele Niederlagen hatten denn letztes Jahr die Teams auf den ersten 2, 3, 4 Tabellenplätzen. Die hatten am Ende alle 10 Spiele, die sie nicht gewonnen haben, mindestens. Eher sogar mehr.
Okay.
Von daher ist eine Niederlage eigentlich kein Beinbruch.
Kita selbst hat ja auch, darüber hattet ihr berichtet bei uns im Sport, hat betont, dass die Entscheidung nicht allein wegen jetzt dieses eines oder zwei Spielen gefallen ist. Was steckt denn dahinter? Also das wirkt ja wie, da hat sich was aufgestaut und er war innerlich vielleicht im Kopf sowieso kurz davor und das war jetzt der Tropfen, so, der es fast im Überlaufen gebracht hat. Also was ist das aus deiner Einschätzung nach, was sich da aufgestaut haben könnte?
Ja, ich habe es jetzt auch schon 2, 3 Mal, als ich mal gefragt wurde, was ich davon denke, auch gesagt, ich glaube, es war so ein bisschen die bekannte Kirsche auf der Sahnetorte.
Die verfaulte Kirsche.
Ja, genau, die verfaulte Kirsche, dass da eher Sachen waren, die im Hintergrund so ein bisschen gewabert haben. Und dass jetzt einfach das so ein bisschen viel war. Ich glaube, ein Satz, der mir so sehr im Kopf geblieben ist, ist dieses, wir verlieren nicht 0-1 oder wir verlieren nicht knapp, sondern wir verlieren dann, wenn wir verlieren, deutlich. Das war in Wolfenbüttel ein 2-6. Ich glaube, in Hesling gab es ein 0-4 oder 0-5 und jetzt auch in Spelle ein 0-5. Und das sagt eben was aus. Das macht ja oftmals dann auch immer gleich eine Diskussion über den Trainer auf. Also wenn man sich die Kommentarspalten beim VV nach dem 0-5 mal angeschaut hat, das war schon ganz schön heftig. Und da ist dann am Ende auch nicht nur ein Trainer schuld. Und der muss sich aber alles meistens gefallen lassen, leider.
Du bist jetzt nicht hier für Pöbeleien da wie auf Facebook, sondern für sachliche Analyse. Kannst du denn einschätzen, konkret gerade diese hohen Niederlagen, ne? Das ist ja oft so, kennt man ja auch aus der Bundesliga, da sagen die Fans dann hinterher, ja, 0-1 verloren oder 0-2, aber gekämpft bis zum Letzten und Moral gezeigt, wie man so schön sagt. Da stimmte die Einstellung, dann ist das auch okay, dann verträgt ein Fan auch mal eine Niederlage. Aber dieses Zusammenbrechen, gibt es dafür denn nachvollziehbare Gründe aus deiner Sicht? Und wie groß ist der Anteil des Trainers denn dabei? Weil letztlich, auch nur eine Plattitüde, aber letztlich stehen da die Spieler auf dem Platz, ne? Die besser verteidigen könnten oder selber mehr Tore schießen könnten.
Ich glaube, genau das ist das Problem, was auch Rida Kita dann irgendwie hatte, dass er es sich nicht mehr erklären konnte, wie man dann am Ende hinten raus immer so deutlich verliert. Klar, es gibt auch diesen bekannten Trainersatz, ich verliere lieber einmal 8-1 als achtmal in Folge 0-1. Aber wenn du jetzt irgendwie über so ein Vierteljahr gesehen dreimal oder viermal sehr deutlich verlierst und bei aller Liebe und allem Respekt für Gegner, gegen Gegner, wo man sagt, da ist der VV mindestens auf Augenhöhe, eher vielleicht sogar der Favorit in so einem Duell, dann hinterlässt das, glaube ich, schon Spuren. Und ich sehe tatsächlich auch eher die Mannschaft in der Verantwortung, weil ich war selber Sportler und auf dem Platz wollte ich nie verlieren. so sehr ich einen Trainer vielleicht nicht mochte, ich kann mir nicht vorstellen, dass man eigentlich gegen den Trainer spielt. Und das, finde ich, macht dann sehr viele Fragen auf.
Nach Kitas Rücktritt haben dann zuerst Dominik Franke und Hassan El Saleh übernommen. Da war es noch so, ich erinnere mich noch an den Artikel bei uns, da hieß es so, naja, jetzt kann man so eine Reaktion zeigen. Ne? Abhaken, ist ein Spiel jetzt, passt schon, kriegen wir hin. Und ich glaube, dann hätte man wahrscheinlich auch die Fans wieder hinter sich gebracht, wenn man da souverän aufgetreten wäre. Wir haben es schon gesagt, ging aber 0-2 verloren gegen Nordhorn. War das von der Leistung her denn zumindest insgesamt, jetzt kann man sagen, ja gut, es waren immerhin nur zwei, wo man böse ist und nicht fünf.
Ja.
War das Ausdruck schon einer besseren Leistung insgesamt oder hätte es auch durchaus noch eine höhere Klatsche geben können?
Das muss man teils, teils beantworten. Also es ist, geht irgendwie richtig bitter los. Man kriegt nach 4 Minuten durch einen super individuellen Bock das Gegentor und dann, finde ich, können Mannschaften ja wirklich auseinanderbrechen. Da hat der VV aber, finde ich, eine gute Reaktion gezeigt. Sie haben weiter Fußball gespielt, sie haben sich Chancen herausgespielt. Die müssen eigentlich zur Halbzeit mindestens ein 1-1 haben, eher sogar führen von dem Chancenverhältnis. Sie verschießen ja auch wieder einen Elfmeter. Mhm. Von daher, also der Auftritt in der ersten Halbzeit, der war schon wirklich gut. Das große Problem ist nur, ich glaube, nach 10 Minuten in der zweiten Halbzeit fällt das 0-2. Und dann geht so ein bisschen der Faden verloren. Dann hat Dominik Franke auch im Nachhinein so ein bisschen beklagt, spielen sie anders, als sie es eigentlich vorgenommen haben, spielen mehr lange Bälle. Und von daher ist das so ein bisschen zweigeteilt, das Fazit. Die erste Halbzeit war gut, die zweite Halbzeit ist dann nicht mehr so gut. Und so geht man dann natürlich trotzdem am Ende mit dem Gefühl raus, man hat wieder verloren. Dementsprechend hat sich noch nicht so viel geändert eigentlich. Aber es gab eben auch Sachen, auf denen man aufbauen konnte.
Jetzt läuft parallel zu dieser sportlichen Krise, die, so hoffen alle, nicht allzu lange dauert oder nicht noch schärfer wird, läuft die Trainersuche. Ein Name, der im Umfeld nachvollziehbarerweise immer genannt wird oder inzwischen nicht mehr so richtig, aber am Anfang wurde, war naheliegend Benedikt Plaschke, Erfolgstrainer der U19 des VV, sehr erfolgreich im letzten Jahr gewesen. War das auch ein Name, auf den du sofort gekommen bist, wenn du darüber nachgedacht hast, wer könnte jetzt nach Kita kommen?
Ja, da gehören jetzt wieder so zwei Sachen dazu. Zum einen wusste ich, dass Benny Plaschke nicht im Besitz der nötigen Lizenz für die Oberliga ist. Da muss man ja die Trainer-B-Lizenz haben. Dementsprechend war relativ schnell klar, da muss es dann so eine Lösung geben, dass jemand anders mit der nötigen Lizenz, was glaube ich zum Beispiel Omar Fahmy, der Sportvorstand, im Besitz ist, der könnte dann als Trainer auf dem Spielberichtsbogen stehen, aber Benny Plaschke.
Und er wäre dann so ein Teamchef,
genau,
den man mal genannt hat.
Genau, das könnte man machen. Aber ja, natürlich denkt man sofort mal an einen Trainer aus einer, also im Profifußball ist ja oft dann zweite Mannschaft oder aus dem Nachwuchs und natürlich denkt man auch an Benny Plaschke, gerade bei den Erfolgen, die er in den letzten Jahren gefeiert hat. Von daher, ja, natürlich war das klar, oder nicht war klar, aber natürlich denkt man sofort an ihn.
Er hat aber dann relativ schnell gesagt so, nee, ich mach's nicht. Das liegt nicht nur an der fehlenden Lizenz, wenn ich es richtig bei euch gelesen habe. Was ist seine offizielle Begründung?
Ja, er ist natürlich auch einfach mit dem Projekt in der Jugend sehr verwurzelt, hat da ja was aufgebaut. Wir haben vor ein paar Wochen das DFB-Pokalspiel gehabt gegen Bayer Leverkusen vor fast 1.000 oder 1.300 Zuschauern. Ich glaube, da hängt auch ein bisschen sein Herz dran. Der ist ja auch noch berufstätig, hat Familie und Oberliga-Fußball ist dann auch noch ein ganz schönes Stück Arbeit, weil ich was dazukommt. Von daher kann ich das schon verstehen, dass er jetzt sagt, ich fühle mich da vielleicht noch nicht bereit für oder möchte auch das zeitliche Pensum gar nicht aufbringen gerade.
Aus deiner Sicht nachvollziehbar und jetzt nicht ein Kneifen vor der Aufgabe, sondern eher andersrum positiv sehen, der lässt seine U19 nicht hängen und hat das begonnen und die Mannschaft bisher so erfolgreich geführt und das soll auch weitergehen, auch für den VV eben. Ne?
Auf jeden Fall, weil da erhofft man sich ja im Verein auch vieles von.
Dominik Franke, der jetzt Interimstrainer gerade ist, der hat dagegen die notwendige Lizenz für die Oberliga. Meinst du jetzt aus deiner persönlichen Expertensicht, du bist ja sehr dicht dran, wäre er der Richtige auch als dauerhafte Lösung und jetzt nicht nur so phasenweise?
Er kann es bestimmt sein. Das Problem ist, der war vorher noch nie selber Cheftrainer und dann direkt bei einem Oberligisten einzusteigen und der jetzt aktuell vielleicht auch ein bisschen ein Pulverfass ist aufgrund der ganzen Thematiken, ist natürlich nicht ohne. Von daher, ich glaube, ich würde gerade eher zu einer etwas erfahreneren Lösung, jemand, der vielleicht so, schon so ein bisschen unter Beweis gestellt hat, oh, ich kann mit Kabinen umgehen, ich habe eine klare Führungsstruktur und sowas, da würde ich, glaube ich, eher hin zu tendieren. Nichtsdestotrotz, Dome Franke, ich habe mit ihm jetzt letzte Woche auch schon zweimal gesprochen, der hat eine Idee, der hat auch eine Ansprache, finde ich, der kann das durchaus schaffen oder kann das leisten. Die Frage ist vielleicht auch ein bisschen, ob er es selber auch will, als erste Station so.
Okay, du hast es jetzt schon so angedeutet, wenn du dir so ein, sagen wir mal, du wärst jetzt VV-Chef und könntest entscheiden, ich stelle jetzt einen Trainer ein. Was wäre so das Wichtigste, was müsste er können? Muss das so ein ganz erfahrener, alter, sagen wir mal, so ein Magger-Typ sein oder so? Oder einer, der vielleicht jung aufstrebend ist, gerade vielleicht noch in der Liga darunter gecoacht hat und so ein aufstrebendes Trainertalent ist, muss der ganz viel Wert auf Fitness legen oder hauptsächlich ein Motivator sein, wenn du dir einen backen könntest, was würde das für ein Coach sein?
Ich glaube tatsächlich, dass es diesen vermeintlichen Menschenfänger à la Jürgen Klopp gerade bräuchte oder dem VV gut zu Gesicht stehen würde, weil ich das Gefühl habe, dass da in der Kabine so ein bisschen Themen sind, hat Rieder Kita ja auch ein, zwei Mal angesprochen, dass er so ein bisschen das Gefühl hat, dass da Grüppchenbildung ist und so. Also ich glaube, du brauchst gerade jemanden, der so die Kabine so ein bisschen mitnimmt, sie vereint, das könnte so das sein und dementsprechend natürlich auch eine Autorität hat. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es an der Fitness liegt, weil die haben eigentlich, also die trainieren oft genug, die haben gute Athletiktrainer. Und ich glaube, wer da oben spielen will in der Oberliga, der muss auch selber ein bisschen investieren. Von daher, das wird keins sein. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass sie das Fußballspiel verlernt haben. Also ich glaube eher, dass man jetzt gerade wirklich jemanden braucht, der so ein bisschen diese Kabine, die ganzen Persönlichkeiten so vielleicht auch wieder auf den richtigen Weg bringen kann. Das kann ja einfach mal passieren im Fußball, dass man da auch so ein bisschen sich mit anderen Nebenkriegsschauplätzen beschäftigt. Und ich glaube, da wäre jetzt so ein bisschen so ein Menschenfänger, einer, der gut kommunizieren kann. Das wäre, glaube ich, jetzt das genau das Richtige für den VV.
Ja, dürfen wir gespannt sein, wann sie so einen finden, wenn der Verein auch genau so jemanden sucht. Was meinst du jetzt, sind das zwei verlorene Ligaspiele? Die Saison ist noch lang. Was meinst du, wie lange Zeit hat der VV jetzt, um so auf Spur zu kommen? Also einmal, um den Trainer zu präsentieren tatsächlich und dann so die ersten sichtbaren Erfolge. Und sichtbarer Erfolg kann ja durchaus ein 0-0 sein, wenn man den Eindruck hat, okay, die haben es verstanden und die stehen hinten sicher und stehen stabil. So, ne? Und dann kommt vielleicht mal ein 1-0 und 2-0. Was meinst du, wie viel Zeit oder wie lange dürfte es maximal dauern, bis man so einen sichtbaren Wechsel wahrnimmt?
Ja, der sollte natürlich nicht zu lange dauern, der sichtbare Erfolg, weil wenn man jetzt so ein bisschen die Zuschauerzahlen in den letzten Wochen und Monaten verfolgt hat, da ist gerade nicht so mega viel los im Friedrich-Ebert-Stadion. Ja. Leider, wenn die Oberligamannschaft spielt, da hat die A-Jugend bei ihren Pokalspielen jetzt schon mehr gehabt. Dementsprechend auf der Schiene müsste man wahrscheinlich schon sagen, das sollte jetzt nicht mehr allzu lange dauern, also maximal so 2-3 Spiele. Ich habe es ja vorhin schon einmal erwähnt, letztes Jahr hatten Teams, die aufgestiegen sind oder die Relegation gespielt haben, 10 oder mehr nicht gewonnene Spiele, also Unentschieden und Niederlagen. Dementsprechend wären jetzt 2 oder 3 Niederlagen noch kein Beinbruch. Aber je mehr man natürlich nicht gewinnt, desto größer wird die Blockade auch immer im Kopf. Von daher, ja, da gilt natürlich auch, je schneller, desto besser. Aber ja, Omar Fahmi hat es auch schon gesagt, der will keinen Schnellschuss landen, der will wohl überlegt sein. Ja, ich glaube, ein bisschen Zeit sollte man sich auch nehmen, um den richtigen Kandidaten zu finden.
Meinst du, es ist trotzdem jetzt, je nachdem, wie der Verein damit umgeht, mit dieser Situation, geht es hauptsächlich so um, wie gut geht diese Saison aus? Also landen wir vielleicht noch ganz oben oder im Mittelfeld oder kämpfen wir nur um Abstieg? Geht es um die Saison hauptsächlich? Oder siehst du das inzwischen auch so, du verfolgst den VV schon lange so als, naja, Wendepunkt, der die ganze Mannschaft auf die nächsten Jahre prägen könnte, je nachdem, wie man mit dieser Krise jetzt gerade umgeht.
Ich habe gestern ein ganz interessantes Gespräch geführt. Ich sage jetzt mal nicht mit wem, aber da hat jemand gesagt, vielleicht wäre es gar nicht so verkehrt, wenn man im VV-Lager mal so ein bisschen von dieser Regionalliga sich abkehren würde, vorerst. Ein bisschen wieder so Ruhe in den Verein, das hat Dome Frank auch schon gesagt. Und dann so Stück für Stück aufbaut. Man hat jetzt gerade viele gute Jugendspieler, die man hochgezogen hat. Ich glaube, daraus kann man auch ein bisschen was aufbauen. Wenn man vielleicht auch im Kader dann so noch 2, 3 richtige Entscheidungen trifft, vielleicht mal einen raus, noch 1, 2 gute dazu holen, dann kann das, glaube ich, auf Sicht was Gutes werden. Aber man muss eben jetzt die richtigen Schlüsse ziehen, auf wen man setzt.
Hm. Du, von, Das heißt, das klingt so ein bisschen nach, zu viele Leute im Verein haben vielleicht im Hinterkopf immer irgendwie doch, eigentlich müssten wir aufsteigen. Eigentlich müsste Hillesheim in der Regionalliga spielen. Jetzt haben wir endlich Flutlicht, jetzt müssten wir auch da sein.
Es gibt Stadionpläne. Mustafa Sancar hat bei der Saisoneröffnung auch mal das Wort Dritte Liga sogar in den Mund genommen. Natürlich.
Sancar, der EFI-Chef.
Genau, und
Sponsor,
und
ja.
Hauptsponsor. Mhm. Also die EFI-Hauptsponsor. Und ja, natürlich macht das Druck auf, da brauchen wir nicht drüber reden. Das hat auch Rida Kita schon nach dem Pokalspiel gesagt, dass die Jungs vielleicht so ein bisschen gemerkt haben, oh, hier wird immer was erwartet. Mhm. Vielleicht wäre es da halt einfach zu sagen, okay, wir erwarten jetzt mal nichts, wir wollen in der Oberliga im oberen Mittelfeld mitspielen und wollen aber im Hintergrund die Weichen stellen, um in 2, 3, 4 Jahren wieder Richtung Regionalliga anzugreifen.
Okay. Maxi, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Du bist für uns ganz dicht dran und wenn es einen neuen Coach gibt, dann werden wir das zuerst von dir erfahren, hoffe ich, nehme ich an.
Ich hoffe es auch.
Alles klar, danke, dass du hier warst. Ihnen da draußen, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Das war das Thema der Woche, ein Podcast von Hat's gehört, der Audiomarke des Medienhauses Gerstenberg. Jeden Samstag neu auf hildesheimer-allgemeine.de und natürlich bei Spotify und Co. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns gerne. Da, wo es geht, lasst ein Like da und drückt die Glocke.